Ich möchte mich entschuldigen und bekannt geben, ich habe meinen Zugriff auf Suno AI verloren. Auch.
Lies weiter.
Okay. Und ich darf nie wieder mit KI irgendwelche Lieder generieren. Reicht's jetzt?
Ja, ist okay.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger.
Ich möchte mit einer Frage starten, Tobi. Wenn du reich wärst, also ich meine jetzt nicht so reich, ich kaufe das iPhone mit 512 GB statt 256, ich meine so richtig stinke-stinke-reich, so du hast Yachten, ja?
Okay.
Plural.
Ja.
Was wäre oder welche Gegenstände hättest du unverhältnismäßig oft? Also zum Beispiel der King Charles hat mal geschrieben, er hat noch nie ein paar Socken zweimal getragen.
Ernsthaft? Also jetzt mal ernsthaft? Der hat noch nie ein paar Socken zweimal getragen? Ich meine, ich trage manche sogar zwei Tage. Also.
Drehst du ihn um oder was? Okay, also Socken und Unterwäsche wäre es bei dir schon mal nicht. Was wäre es bei dir? Was hättest du ganz oft?
Okay, also vermutlich würde ich sehr viele Fernseher oder Lautsprecher oder sowas haben, um Musik zu hören, weil ich das gerne tue.
Mhm. Ja, witzig, deswegen verstehen wir uns so gut, weil mein Gegenstand, den ich wirklich unverhältnismäßig oft hätte, wären AirPods. Ich hätte in jeder Hose, in jeder Jacke automatisch ein paar AirPods. Weil, Tobi, wie oft ich die suche. Ich nutze die eigentlich den ganzen Tag, ja. Also, ja,
Moment. Hey. Aber dafür gibt es doch, wo ist. Also dafür gibt es ja eine Funktion, die dir sagt, wo die sind.
Ja, ja, die nutze ich auch täglich mehrfach. Also das Ding ist, weißt du, dann fallen sie die aus der Jacke, fallen die aus der Hose, liegen irgendwo auf dem Stuhl oder sonst wo. Und da ist ja diese Wo-Ist-Funktion, ist ja genial. Du klickst dann auf dem Handy, sagst, wo sind meine Kopfhörer? Ja. Er zeigt dir dann an, die liegen 3 Meter in die Richtung. Oder wenn das nicht tut, dann sagst du, jetzt lass sie mal bimmeln. Dann hörst du es, kann an einem anderen Stockwerk klingeln, gehst den, holst dir.
Ja. Ich finde das eine super Funktion und muss auch sagen, also bei Kopfhörern gehört so ein bisschen auch dazu, dass man da schon aufpasst. Also die sind ja auch nicht günstig, ne?
Ja, 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 ja. Und genau das nicht günstige, das ist das Schlimme dran, weil ich habe die Woche, ich habe meine Kopfhörer mal wieder verlegt gehabt. Wie gesagt, ich höre relativ viel und ich telefoniere auch eigentlich immer mit Kopfhörern. Wenn mich einer anruft, dann mache ich als erstes Kopfhörer rein. Und wenn die nicht hier liegen am Schreibtisch, dann werde ich schon nervös. Denke, okay, wo sind meine Kopfhörer? Also draufgeklickt, gehört, weißt du, dann drückst du drauf, jetzt klingeln, dann hörst du alles ganz leise, hab nichts gehört. Kein Klingeln von anderen Stockwerk, nichts. Denkst du, okay, dann bin ich runtergegangen, hab nochmal drauf gedrückt und wieder nix. Das gibt's doch nicht, ja. Aber ich habe gesehen, dann auf einmal schwaches Signal und es stand drin, linke und rechte AirPod nicht im Case. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Schlechtes Zeichen. Weil das heißt, die sind irgendwo runtergefallen und sind aus dem Case rausgefallen. Schon mal blöd. Und dann dachte ich, das kann nicht
aber
sein.
Aber sie waren wohl halbwegs beieinander, ne?
Ja, ja, genau. Und ich bin durch das ganze Haus gelaufen wie so ein, wirklich, total, es kann nicht sein, wo sind meine Kopfhörer? Weißt du, dann werde ich schon nervös, weil die kosten ja auch 200 Euro, also ist schon ein Wert. Und dann denke ich mir, Moment, du warst letztens beim 3D-Drucker unten im Keller? Vielleicht sind sie im Keller. Und geh in den Keller und tatsächlich Signal wird stärker, aber sind nicht da. Ich höre nichts, höre immer noch kein Piepen.
Und aber dann, im Drucker waren sie nicht.
Nein, und dann mache ich die Tür zum Waschraum auf und gehe Richtung Waschmaschine. Und in dem Moment sehe ich 1 Meter entfernt. Ich denke, nein, bitte nicht. Hm. Sie waren im Trockner.
Im Trockner waren die?
Ja.
Okay.
Sie haben den Waschgang schon überstanden und waren dann im Trockner. Ich habe dann den Trockner aufgemacht. Kam mir direkt einer entgegengefallen, der hat sich gerade rausgerettet, hab das Case rausgeholt, hab den zweiten noch gesucht und hab gedacht, scheiße.
Wieder waren die weich? Ich meine, so ein Trockner ist ja heiß.
Nein, die waren nicht weich, also das war ganz normal, also nicht mal warm. Okay. Ja. Und was soll ich sagen? Die gehen einwandfrei, nach wie vor.
Nach einer Wäsche und einem halben Trockengang. Ja. Nicht schlecht.
Unfassbar, oder? Also sind jetzt sauber? Also Ich habe mich dann gleich angerufen, so, hey, ich muss jetzt gucken, ob das Telefonieren noch geht. Also Bluetooth geht noch, Telefonieren geht noch, Podcast hört noch. Und Musik geht auch noch. Also ich habe nicht mal das Problem, dass irgendwie die Bässe kaputt sind oder sowas. Die gehen ganz normal. Das kann doch nicht sein.
Naja, das wäre ja auch wirklich seltsam gewesen, wenn man telefonieren könnte, aber keine Musik mehr hören. Aber ich weiß, was du meinst, dass der Klang nicht das ist, was du als High-Fidelity-Guru da erwartest von deinen
Ich sag AirPods mal so, das sind nicht die ersten AirPods, die wir mitgewaschen haben. Und bei dem letzten Paar war dann tatsächlich, also die haben einfach dann geknackt oder geknarzt bei Musik. Aber die gehen auch ganz normal.
Ich habe allerdings ein bisschen Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, dass du die Wäsche in eurem Haushalt machst. Machst du? Also bist du schuld?
Ich möchte mich dazu nicht äußern, aber in dem Fall war, ich hatte eine Teilschuld. Sagen wir so, ich hatte eine Teilschuld.
Eine Teilschuld.
Okay. Naja.
Ich habe übrigens letztens kurz was recherchiert. Erzähle ich vielleicht die Tage, wenn es spruchreif wird. Da ging es darum, warum man diese Live-Übersetzung, die Apple ja anbietet, also wenn du irgendwo in Italien bist und kein Italienisch kannst, dass du mit denen sprechen kannst, dass das nur mit bestimmten Modellen von Apple geht, also den AirPods 3 und 3. Nee, 2 und 3.
Ja. Bitte?
Ja, mit genau, die neuesten. Genau. Und warum eigentlich? Weil Apple sagt ja ganz klar, da passiert nichts an Logik auf dem Kopfhörer. Eigentlich passiert alles auf dem iPhone, nicht mal in der iCloud oder bei Apple, sondern alles passiert auf dem Telefon.
Dass ich habe eine Theorie, warum das so ist. Ich weiß es nicht, ich habe eine Theorie.
Okay,
Die wollen einfach viel Geld verdienen.
Das war's nicht. Es gibt einen technischen Grund. Vielleicht hilft dir das ein bisschen mehr auf die Sprünge. Ja, tatsächlich.
Okay.
Und zwar müssen die zwingend eine bestimmte Geräuschunterdrückungsfunktion bieten, nämlich die müssen ja die Originalstimme ausblenden, während sie dir gleichzeitig die übersetzte Stimme ins Ohr geben, ohne dass das weird klingt. Und dazu brauchst du eine extrem geringe Latenz und besonders gute Geräuschunterdrückung, sage ich jetzt mal, die fremde Stimme erstmal ausblendet. Und das kann nicht jeder normale Kopfhörer und jede Geräuschunterdrückung ist dafür auch nicht geeignet. Und deswegen geht das bei Apple nur mit den AirPods, die das können.
Das ist interessant. Das heißt, theoretisch könntest du sogar die Stimme der Person abändern. Wenn du sagst, hey, ich möchte den Tobi jetzt mal mit einer männlichen Stimme hören, dann kann ich das einfach einstellen. Als Beispiel. Als Beispiel.
Okay, ich glaube, ich mache
das. Pass auf, bevor wir einsteigen in die Themen, pass auf. Ja. Wir müssen noch was auflösen. Also, wir haben vor 2 Folgen haben wir mal aufgerufen, dass man uns einen Kommentar schicken soll oder kommentieren soll. Wenn man die Folge bis zum Schluss gehört hat und kriegt dann was. Die Leute, die das gemacht haben, haben auch was gekriegt. Also, ich hoffe, alle haben was bekommen. Wenn nicht, dann schickt mir bitte nochmal was, dann habe ich euch vergessen. Aber wer jetzt kommentiert auf diese Folge, der kriegt das nicht mehr. Das war ein ganz exklusives Teil für die Folge 116. Denn die Leute, die haben eine extra kleine, kurze Spezialfolge von uns bekommen, ne?
Genau, eine eigene Podcast-Folge. Eine kurze, knappe 5 Minuten etwa. Und ein persönlicher Link dazu. Und wie gesagt, halt nicht öffentlich, sondern nur für die damals bis zum Schluss gehört hatten. Richtig. Fand ich, von dir war die Idee, fand ich eine super, super Sache. Ist auch eine schöne Wertschätzung, finde ich auch. Und nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Ja, vielen Dank. Und die Folge wird es auch nie geben. Die werden wir nie veröffentlichen. Also das ist einfach
bestimmt.
Nur für die Ultras. Ja.
Weil du sagst Ultras, genau, das gehört auch noch dazu. Es gab noch ein Bildchen. Und zwar hat Rüdiger nicht selbst gezeichnet, ich nehme an, es war KI. Ein Badge, so wie so ein Aufnäher erzeugen lassen von uns mit dem entsprechenden Namen der Person, die sich gemeldet hatte. Die sind jetzt quasi in der Südkurve, stehen die jetzt als Ultra und schwingen jetzt mit ihrem Badge auf der Kutte die Fahne.
Genau, es war ein Aufnäher und ein paar haben gefragt, ob man den auch wirklich machen kann, ob man den auch bestellen kann. Ist nicht so einfach. Ich habe mir tatsächlich angeschaut, ob es Anbieter gibt, die solche Badges nähen. Gibt es ganz viele, aber die sind sehr limitiert auf wie viele Farben sie machen können und so weiter. Ich versuche da noch was zu deichseln, aber momentan sieht es nicht so aus, ob es den Badge in echt geben wird. Leider.
Also wenn es den gibt, ich hätte auch gerne einen.
Ja, ich auch. Ich finde es mir auch witzig, aber ja, mal schauen.
Na gut, wollen wir anfangen?
Ja, die schlechten Themen oder die bösen Themen zuerst, oder?
Ja, vielleicht die, die mich ein bisschen überrascht haben. Fangen wir doch mit der an. Da hat das FBI was mit zu tun. Das war ein Thema, das wir beide für heute auf unserer Liste haben. Also nochmal für alle, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Wir machen jeder für uns so eine eigene Liste mit Themen, die wir gerne besprechen wollen. Und Rüdiger hat da so ein kleines Tool noch programmiert. Ich sag mal eine erweiterte Excel-Liste in Anführungsstrichen. Und da steht dann irgendwie alles drin. Und dann kann man auch mal kurz, bevor wir loslegen, die Themen des anderen überfliegen, dass wir also nicht völlig total unvorbereitet sind, aber für eine, ja, ich sag mal, eine Recherche ist dann eigentlich zu spät. Das ist also ein paar Minuten vorher. Und wir haben heute zwei Themen gefunden, die wir beide mitgebracht haben. Und das erste war FBI, und da hat man wirklich die Schuhe ausgezogen, stellt gelöschte Signal-Nachrichten wieder her.
Ja, also normalerweise haben wir ja gesagt, Signal ist eine sehr vertrauenswürdige App, die Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten ermöglicht. Ja, also quasi das WhatsApp für Leute, die wirklich Wert auf Datenschutz und Datensicherheit legen. Und in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, hat das FBI nicht nur Nachrichten wiederhergestellt, sondern die Person, die Nachrichten verschickt hat, hat sogar die Funktion genutzt, dass diese Nachrichten automatisch gelöscht werden nach dem Senden. Das kannst du einstellen. Kannst sagen, nach einer Stunde alles weg, nach einem Tag alles weg. Hat die Person gemacht und trotzdem konnte das FBI mit einem forensischen Tool diese Nachrichten wiederherstellen. Und ich fürchte auch, dass man gegen diese Möglichkeit, wie es passiert ist, gar keinen echten Schutz hat, weil es lag nicht an Signal.
Richtig, es lag nicht an Signal. Angeblich war es sogar die App Signal in dem Moment schon gelöscht, als das FBI dieses Handy abgegriffen hat. Also da geht's ja darum, dass dann mittlerweile, diese Person überwacht wurde und dann irgendwann festgenommen wurde. Und dann war eben Signal schon weg und trotzdem konnten sie es herstellen. Und was ich gelesen habe, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, auch mit einem Lösungsansatz, hergestellt wurden nicht die Signal-Daten und auch nicht die Datenbank der App, die gelöscht wurde, sondern die Frau hatte wohl die Push-Benachrichtigung angeschaltet gehabt. Das heißt, sie konnte auf ihrem Sperrbildschirm sehen, die ersten, ich weiß, es sind anderthalb Zeilen, sage ich jetzt mal, von den eingehenden Nachrichten. Und deswegen konnten auch nur eingehende Nachrichten hergestellt werden vom FBI und nicht welche, die sie gesendet hat. Also was passiert, ist Folgendes. Wenn du eine Signal-Nachricht kriegst oder eine iMessage oder eine WhatsApp und du hast die entsprechende Funktionalität an, schickt Apple aus der iCloud oder aus der Apple-Welt eine Push-Notification. Und die nimmt ja das Betriebssystem entgegen und zeigt sie dir quasi auf deinem Sperrbildschirm an. Und diese Datenbank wurde ausgelesen. Und was da auch noch spannend ist, dagegen kannst du relativ wenig tun, außer die Vorschau abschalten. Ne?
Genau, du stellst im Prinzip aus, dass du keine Info oder nur eine abgespeckte Info bekommst, nach dem Motto, hier ist eine neue Nachricht für dich, weder von wem sie kommt, noch was drinsteht, damit du die App aufmachst. Wenn du die Benachrichtigung ganz ausschaltest, ist natürlich so ein Messenger schwer zu bedienen, weil du siehst halt aktiv nur Nachrichten, wenn du wirklich aktiv reingehst, ja. Ja, also ja. Macht dann wenig Sinn. Aber das heißt doch, weil ich habe den IFO gefragt, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert, ob das sein kann mit diesem Cache. Dann sagt er, ja klar, kann das sein, weil irgendwo muss das Betriebssystem ja diese Nachrichten auch hinterlegen. Wenn du beispielsweise die Benachrichtigung bekommst, aber das Handy ausschaltest zum Beispiel und das Handy wieder einschaltest, dann ist die ja noch da, die Benachrichtigung. Da muss ja auch gegebenenfalls nochmal gezeigt werden. Das heißt, die muss auch persistent irgendwo im Betriebssystem nochmal hinterlegt werden.
Richtig.
Die Frage ist nur, wie lange? Also wenn ich sie einmal gelesen habe, dann kann die eigentlich weg.
Ja, aber da habe ich irgendwo gelesen, dass die mindestens einen Tag noch vorrätig ist oder vorliegt. Was aber viel, viel spannender war, wie ich finde, ist, dass auch wenn du die App gelöscht hast, dass, ich sage jetzt mal, das Apple-Universum das noch gar nicht mitgekriegt haben muss. Das heißt, diese Push-Funktionalität weiß noch gar nicht, dass du die App gelöscht hast. Das heißt, die schickt dir unter Umständen trotzdem noch neue Nachrichten und sagt, hier, zeig die doch mal auf dem Bildschirm an, bis er dann irgendwie, keine Ahnung, nach einem Tag oder zwei, wie auch immer das ist, dann mitbekommen hat, ey, Signal, brauchst du gar nicht mehr pushen, weil die App gibt's hier gar nicht mehr. Also das kann durchaus sein, dass du da noch einen gewissen Zeitraum hast, wo sowas dann wirklich noch vorliegt. Und das ist natürlich schon ein Punkt, den man wissen sollte, wenn man Wert drauf legt, extrem hohe Privacy-Schutz zu haben.
Ja, also um es nochmal klarzustellen, da wurde keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebrochen oder sonst was. Da wurde auch keine Sicherheit von Signal in irgendeiner Form beeinträchtigt, sondern eine Betriebssystemfunktion ausgenutzt und da teilweise eben Daten exfiltriert darüber.
Ja.
Also es war nicht, wie gesagt, es waren ja nur die eingehenden Nachrichten, klar helfen die weiter und auch nur das, was in der Vorschau angezeigt wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob da, wie viele angezeigt wird bei Signal, ob da die ganze
Nachricht. Du weißt zumindest, worum es geht. Da steht ja jetzt nicht immer in so einem Austausch: Hallo, lieber Rüdiger, ich hoffe, dir geht's gut, mir geht's auch gut. Hier ist die wichtige Nachricht und dann ist abgeschnitten. Das wäre ja nicht der Fall, sondern du siehst ja dann typischerweise schon, gerade wenn du an ich nenne es jetzt mal so ein Projekt oder einer Protestkundgebung oder sonst irgendwas dich abstimmst oder sowas, da geht natürlich typischerweise auch in kurzen Sätzen die Informationen rüber. Also, ja.
Ist Protest in der Form, muss man auch noch sagen, das war einer der Prozesse, den sozusagen die Trump-Administration gegen die Antifa angestrengt hat. Also da hat man natürlich dann direkt das Ganze ausgepackt, was man nutzen kann, um.
Ja, weil die ja jetzt in den USA als Terror, nationale Terrororganisation eingestuft sind. Klar, da haben die das große Besteck rausgeholt. Die wollen ein Exempel statuieren. Aber nochmal zurück zur Technik. Das ist ein Grund, warum bei Threema oder Threema, wie auch immer man das aussprechen mag, keine Vorschau angeboten wird. Die machen das gar nicht, weil die kommen komplett verschlüsselt an. Damit kann die Push-Notification auch gar nichts vorher anzeigen. Das ist also da entsprechend ausgeschaltet. Und deswegen auch aus meiner Sicht für viele auch ein Thema, die sagen, ich brauche dieses Threema nicht, weil ich habe ja, da fehlt mir die Komfortfunktion der Voransicht. Mhm. Nee, die fehlt nicht, weil sie eben keine Komfortfunktion ist, sondern das fehlt deswegen, weil es ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
Amen, Amen. So, Thema. Nee, also ich mag Threema aus anderen Gründen, finde ich, gefällt es mir nicht so, aber ja, auch eine technisch super App, aber nutzt halt nach wie vor kein Mensch.
Ja, das ist der Punkt. Und Signal ist halt aus meiner Sicht gerade im Vergleich zu WhatsApp wirklich ein gutes Mittelding. Deutlich sicherer und auf Privatsphäre ausgelegt. Viele, viele nutzen es tatsächlich. Also da ist schon deutlich besser, aber WhatsApp ist halt immer noch der Marktführer. Machen wir uns nichts vor.
Ja, also zumindest in Deutschland oder Europa. In den USA wiederum auch nicht. Ne? Das ist auch witzig.
iMessage ist da, glaube ich, führend. Ne?
Ja.
Ja.
So. Gut, weil auch jeder ein iPhone hat, klar, das ist logisch. Naja, nächstes Thema, habe ich auch gedacht, interessant. Russische Staatshacker haben offensichtlich TP-Link-Router infiltriert, also in großen Mengen Router vom Hersteller TP-Link, also ältere Router, gehackt. Man sagt, das war die APT28, das ist eine der, bekanntesten russischen Hackergruppen, die auch damals den Bundestag infiltriert haben. Das ist auch schon 10 Jahre her oder noch länger.
Ja, ist eine bekannte Gruppe, die immer wieder auftaucht und die ganz klar dem Kreml unterstellt ist. Also das, glaube ich, ist mittlerweile, braucht man gar nicht sagen, das ist nicht bewiesen, aber das ist ergibt sich aus so vielen Dingen auch in den letzten Jahren.
Ja, und jetzt lass mal überlegen, was heißt das denn, wenn mein Router, den ich zu Hause verwende, wenn der von einem Hacker infiltriert wurde oder der dort Zugriff auf alles hat, was auf diesem Router läuft, über diesen Router läuft, was kann der Angreifer tun?
Also du hast es ja schon mal gesagt, alles. Weil über den Router geht alles. Da geht jede Internetverbindung, da geht typischerweise auch dein Voice-over-IP-Call. Also wenn du telefonierst heute, läuft da drüber. Alles. Du hast...
Aber stimmt das wirklich? Weil wir reden ja über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung startet erstmal an meinem Browser, geht über meinen Router zum Server.
Ja.
Das heißt also, man kann gegebenenfalls nicht direkt reinschauen.
Richtig, sofern du keine Man-in-the-Middle-Attacke machst. Das ist jetzt nicht ganz so trivial und ist jetzt also nichts, wo du auf Knopfdruck plötzlich dann mit Zertifikaten und allem dann das machen kannst, ohne dass man es merkt. Deswegen, aber es sind die Metadaten, die ich sehe. Ja. Also ich sehe, mit wem kommunizierst du und wann und wie lange.
Genau. Ja, und genau, du siehst sofort, welche Seiten werden angesurft und wann surfst und so weiter. Also das ist schon eine Riesengefahr, sage ich mal. Aber es ist nicht so, dass alles unverschlüsselt über diesen Router läuft. Das wollte ich nur klarstellen, dass du im Endeffekt aber natürlich dann Möglichkeiten hast, da WLAN zu konfigurieren und weitere Attacken zu fahren. Und natürlich, dass diese Router dann verwendet werden für weitere Angriffe. Ja? Dass man sozusagen über deine Internetverbindung andere Ziele angreift, über eine Denial-of-Service-Attacke oder was auch immer.
Ist denn bekannt, was das Ziel des Ganzen war? Oder haben die erstmal nur eine Backdoor installiert?
Mir ist kein Ziel bekannt. Ich habe nur gesehen, dass es übernommen wurde. Also vielleicht wurden sie auch schon für Attacken verwendet, aber im großen Stil weiß ich nicht, was der Hintergrund
war. Aber dann ist es ja vielleicht nur Zufall, dass jetzt die TP-Link-Router da genannt wurden, weil man das gemerkt hat. Und es kann ja durchaus sein, dass die noch 7 andere Routerhersteller genauso schon infiltriert haben, bloß wir wissen es noch gar nicht. Weil das ist ja auch das, was wir von Geheimdiensten kennen. Die versuchen einfach in vielen, vielen IoT-Geräten, also im Internet der Dinge, alles, was so smart ist, das kann ja auch unser Fernseher sein, der im Netz hängt, dass die da mit einfach ja, Zugriff und Hintertürchen schon drauf sind und diese tausenden, vielleicht Millionen Geräte dann bei Bedarf einfach erst nutzen und jetzt einfach ruhig sind und warten, bis man diese Armee an internetfähigen Geräten für irgendwas brauchen könnte.
Du, oder einfach abschalten, wenn man sagt, du, wir wissen, in Deutschland nutzen 10% TP-Link-Router, was ich nicht weiß, aber nur mal so als Zahl und sagen, die können die auf Knopfdruck ausschalten und mal einen großen Teil der Bevölkerung mal vom Internet abklemmen, dann hat das auch schon Potenzial, heutzutage zu einer gewissen, Panik ist vielleicht zu scharf, aber zu einer Irritation zu führen, sage ich mal. Ja? Also da hilft viel, also möglichst viele Hintertüren, möglichst viele IoT-Devices, möglichst viele Netzwerke übernommen haben für einen Fall, ist, denke ich mal, das Ziel. Ja.
Ja.
Also langfristig geplant.
Ja. Was ist jetzt die Lösung? Es gibt ein Update vermutlich, nicht für alle Router, weil wahrscheinlich manche so alt sind, dass die unter Umständen gar nicht mehr mit Patches versorgt werden. Aber wenn ich jetzt lese, dass das einer meiner Router ist, was mache ich dann? Ich mache erstmal ein Update und hoffe, dass es damit behoben ist. Und wenn ich nachlese, dass es dafür nichts mehr gibt oder kein neues Patch gibt, dann brauche ich einen neuen Router. Ne?
Dann gehst du in den Laden und kaufst du eine Fritzbox, genau.
Ja.
Also, ja, das gibt keine andere Möglichkeit, als gegebenenfalls auch mal alte Hardware auszutauschen, weil hat man auch schon öfter drüber gesprochen, es gibt eben kein, sage ich mal, Recht auf Update. Also in gewisser Weise gibt es das natürlich schon, aber wenn jetzt ein Hersteller sagt, du, das Gerät ist jetzt 10 Jahre alt, jetzt kauf dir mal ein neues, weil wir es nicht mehr softwaremäßig supporten, dann muss man damit leben. Du hast keine Chance, da jetzt irgendwie eine Third-Party Open-Source-Firmware drauf zu spielen, um das Ding dann noch laufen zu lassen, weil die Hersteller nicht alle die Geräte dann öffnen. Also kaufst du einfach einen neuen.
Ja.
So ist das. So ist das. So, du hast Windows-Sperre. Was ist das?
Nein, nicht Windows-Sperre. Eigentlich müsste es heißen Microsoft-Sperre. Und zwar geht es um Veracrypt. Das ist eine Software, die ist, ich glaube, 2013 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie um den Dreh, als Nachfolger von TrueCrypt entstanden. TrueCrypt war eine Software, die es dir erlaubt hat, ganze Festplatten oder Container, je nachdem, was du so angelegt hast, Festplatten zu verschlüsseln, nenne ich es jetzt mal. Also deine Daten schon mal verschlüsselt zu speichern. Und da gab es eine Lücke und die wurden mehr oder weniger geknackt. Das heißt, die Verschlüsselung, die von TrueCrypt vorlag, die war nicht mehr sicher. Und dann ist TrueCrypt auch irgendwie vom Markt verschwunden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da noch alles war, aber da gibt es dann einen Forge, sage ich jetzt mal, und da ist Veracrypt entstanden. Das gibt es heute noch und das funktioniert. Und natürlich müssen Microsoft-Entwickler, ähnlich auch eben die Entwickler von Veracrypt, ihre Software signieren. Und dazu brauchen sie einen Microsoft-Account, der entsprechend, ich sage mal, dafür freigeschaltet ist, eine Software zu signieren, damit eben das Windows auch weiß, das ist wirklich ein Update und nicht ein heimlich untergeschustertes von irgendwelchen Hackern, die so tun, als wäre es ein Update für Veracrypt und in Wirklichkeit eine Backdoor einschleusen. Das Problem war, dass der Account hier von Microsoft gesperrt wurde. Und der Besitzer des Accounts, also der Hauptentwickler Munir Idrassi, hatte das Problem, dass er den nicht mehr freigestaltet bekam, weil er hat die Hotline angerufen und jedes Mal, egal welchen Weg er gewählt hat, nach x Minuten war er wieder bei irgendeinem Bot und bekam irgendwelche Standardnachrichten und kam nicht weiter. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du so einen dringenden Patch brauchst, weil du eben, wie wir jetzt bei unseren TP-Link-Routern mitbekommen haben, da vielleicht eine Lücke drin ist, die schon ausgenutzt wird, dann bist du natürlich drauf bedacht, möglichst schnell dein Update rauszubringen. Und wenn du das nicht kannst und du kannst auch nichts dagegen tun, dann hast du ein Problem. Und da sieht man wieder, was so große Firmen wie Microsoft oder so auch für eine Macht haben. In dem Fall war es jetzt wohl ein Fehler, erkläre ich gleich noch ein bisschen, aber das könnten die theoretisch ja auch mit Absicht machen. Und dann ist eine Software weg vom Markt.
Ja, Aber ich muss jetzt die Seite von Microsoft einnehmen, ist auch eine sehr ungewohnte Situation für mich. Aber das haben wir ja aus einem Grund, gibt es ja diese Entwicklerzertifizierung bei einem Betriebssystem. Also damit kannst du natürlich verhindern, dass jeder seinen Malware in irgendeiner Form auf die PCs verteilt, weil du sagst, hey, wir haben hier einen Entwickler, der ist zertifiziert, der ist signiert, wir wissen, wo es herkommt, wir können ein Zertifikat auch wieder wegnehmen, dass wir wissen, diese Applikationen laufen nicht mehr auf dem System. Also es hat auch Vorteile, dass natürlich. Es jetzt da eine Möglichkeit gibt, dass durch diese Zentralisierung zu sagen, nö, die Software, der Typ gefällt mir nicht, den hauen wir jetzt da raus. Das ist auch klar, ja.
Ja, so schlimm ist es auch gar nicht. Ich muss auch ein bisschen sagen, die Entwickler sind da auch ein bisschen selbst schuld gewesen und Veracrypt war auch nicht allein. Es gab noch eine VPN-Software, die war da genauso betroffen. Also ich glaube WireGuard.
WireGuard, ja.
Genau, richtig. Die haben dasselbe Problem. Und der Punkt ist, dass vielleicht die Prozesse, die Microsoft als Firma voraussetzt, in einer Open-Source-Welt schlichtweg nicht da sind. Denn die haben schon seit Wochen und Monaten darauf hingewiesen, dass man seinen Account umstellen muss, damit man weiterhin signieren kann. Und das hat offensichtlich keiner gelesen, beziehungsweise die Mail, die dort als Hauptentwicklung hinterlegt war, ist mittlerweile verwaist, was in Open-Source-Projekten ja durchaus sein kann, weil da sitzen 12 Leute um den Globus verteilt, die sich vielleicht auch gar nicht kennen und einfach nur irgendwelche Code-Teile bearbeiten und einstellen, und irgendwie lief das Ganze ins Leere, sage ich jetzt mal, und dann war es irgendwann zu spät. Und da ist vielleicht die Frage, ja, da muss man den Prozessen möglicherweise schrauben, aber es zeigt halt einfach auch, wenn es blöd läuft, bist du gar nicht in der Lage, in Kürze ein Update rauszubringen, und ja, musst darauf vertrauen, dass du dann doch irgendwie jemand kennst, der dann die Möglichkeit hat, dir bei der Hotline vielleicht dann doch mal zum Supervisor durchzustellen.
Ja, und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie groß ist dein Tool. Ne? Wenn du jetzt so ein Tool hast, das nur 12 Leute nutzen, dann wird Microsoft jetzt auch nicht so wirklich motiviert sein, dir da schnell zu helfen. Ja? Also dann.
Ich glaube, dann ist es auch nicht so wichtig. Dann bist du auch nicht im Fokus von so einer
russischen. Kommt auf das Tool an, ja.
Ja, aber es geht ja darum, die Frage ist ja, wie viele Leute nutzen es, und wir haben ja diese Supply Chain Attacken, wo du dann sagst, wenn diese Funktionalität oder dieses Tool oder eine DLL in Millionen von anderen Installationen mit drin ist, dann ist das natürlich viel, viel interessanter. Aber du hast schon recht, wenn du dann nur 12 User hast, dann ja, bleibst du wahrscheinlich bei der Hotline bei den Bots hängen mit irgendwelchen Standardnachrichten.
Lass uns kurz bei Microsoft bleiben.
Ja, unbedingt. Ich habe da nämlich auch noch was dazu, zu diesem Thema.
Ach so, nee, dann mach du, weil ich hätte jetzt zum nächsten Thema mit LinkedIn übergeleitet, das ja auch zu Microsoft gehört.
Okay, nee, dann lass mich ganz kurz das erzählen. Und zwar gelesen hatte ich diesen Fall auf einem Blog, der mir immer wieder ins Auge sprang. Und zwar von der Stadt Bremerhaven.
Cashy, ja klar.
Ja, genau. Aber ich kannte die Geschichte noch nicht. Also ich habe mich dann immer gefragt, seit wann macht, also www.stadt-bremerhaven.de schickt hervorragende News in die Welt immer wieder, und ich habe es echt nicht gewusst und nachgelesen, aber du lachst, wahrscheinlich kennst du es schon. Das ist Cashys Blog, genau. Carsten heißt er, glaube ich. Und Carsten hat irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal, weil sie frei war, einfach stadt-bremerhaven.de registriert und nutzt den. Also der hat mit der Stadt Bremerhaven nichts zu tun. Der wohnt da wohl um die Ecke, aber nicht selbst in Bremerhaven. Die Stadt hat mit IT auch nichts am Hut, zumindest jetzt nicht so in dieser Tiefe, wie es Cashy macht. Und deswegen kommen viele dieser coolen, tollen Technikthemen von www.stadt-bremerhaven.de. Finde ich witzig.
Ja, ist witzig. Ich überlege auch immer, ich habe so ein paar Domains, die irgendwie mal für Projekte gedacht waren, aber jetzt halt so rumliegen. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Idee habe, dann überlege ich, gucke ich diese Domainliste an, so, was könnte denn von meinen Domains dazu passen? Und die Antwort ist meistens gar nichts. Ja.
Also, aber du hast nichts mit Städten oder so. Also nee, stadt-bremerhaven.de finde ich einfach
sitzig. Ja, das ist schon abgefahren, ja. Das ist abgefahren. Also, kommen wir zurück zu Microsoft, beziehungsweise LinkedIn. Ich glaube, LinkedIn gehört zum großen Teil oder komplett Microsoft. Ich glaube, komplett mittlerweile. Aber ich habe ja in vorigen Folgen schon oft meinen Hass auf LinkedIn hier kundgetan. Und ich finde die Plattform auch immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich bin da relativ aktiv. Ich connecte mich auch gerne mit euch, alles kein Problem. Ich kritisiere nur die Plattform und dieses Sales-Gehabe innerhalb der Plattform. Das finde ich alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt kam raus, jetzt gibt es eine Seite, die nennt sich browsergate.eu, wo LinkedIn bezichtigt wird, die Browser massiv auszuspionieren, beziehungsweise die User massiv auszuspionieren, denn im Hintergrund prüft LinkedIn beim Aufruf der Seite ab, welche Browser-Plugins ihr verwendet. Oh. Das machen viele Seiten. Das ist ja dieses Fingerprinting, ne? Ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Aber?
Ja, aber Problem ist, LinkedIn sagt nicht nur, okay, welche Plugins hast du, sondern sie versuchen, 6000 Plugins zu identifizieren in deinem Browser. Es läuft also hin in JavaScript, das schaut, welche dieser 6000 Plugins hast du installiert. Und können so eine Verbindung aufbauen mit deinem Klarnamen, den du ja bei der Plattform hast, und wissen ganz genau, wer du bist und welche Plugins du verwendest. Und diese Informationen könnte man dazu verwenden, um ein Matching zu machen. Also du kannst zum Beispiel sehen, okay, der Rüdiger, der hat in seinem Profil diese Firma angegeben, der arbeitet bei diesem Unternehmen, hat aber Browser-Plugins von einem Mitbewerber zum Beispiel im Einsatz. Diese Information kann LinkedIn sehen. Sie sehen jedes Plugin und können das sozusagen mit meinem Namen verknüpfen. LinkedIn selbst sagt, diese Informationen werden nicht verwendet, werden nicht verkauft, werden nicht an Third Party gegeben.
Moment, nicht verwende, heißt ja, dann brauche ich es auch nicht machen. Das ist ja also, in sich schon
ein Trugschluss. Ja, also sie werden es verwenden, aber nicht verkauft. Ich meine nicht an Third Party gegeben für andere Dinge. Weil theoretisch könntest du ja mit meinem Browser-Fingerprint, der dann sogar auf meinen Namen zurückverfolgt werden kann, auf meinen Arbeitgeber, auf meine ganze berufliche Historie, könntest du natürlich sehr, sehr gut für Werbung, whatever nutzen. Weil wenn ich diese Information auf meiner Webseite integrieren könnte, könnte ich sagen, hey, ich weiß, dass das der Tobi Schrödel ist, weil nur der hat diesen Browser, nur der hat dieses Plugin. Das sagt LinkedIn mir. Dann wäre das natürlich Gold wert. Ja. Ich bin gespannt, ob da in Zukunft noch was rauskommt, ob sie diese Informationen sehr wohl für irgendwas verwendet haben, aber schon, grenzwertig.
Du sagtest, das machen andere auch, also Fingerprinting machen andere auch, die bilden aber typischerweise aus diesen Plugins, die wir installiert haben, einen Hash-Wert oder sowas, der uns einfach wiedererkennt, wenn wir irgendeine andere Seite ansurfen, dann wissen die, ja, guck mal, das ist derselbe, der vor 3 Tagen schon mal auf der Seite war, aber erstmal nicht, das ist Rüdiger Trost, der arbeitet hier und dort und vor 7 Jahren hat er noch woanders gearbeitet, davor war er an der Uni und so weiter und so fort.
Genau, also das ist der kleine feine Unterschied, was natürlich so ein LinkedIn mit so einer Technologie, sollte man im Auge behalten, sag mal drüber sprechen, wenn das rauskommt, dass LinkedIn diese Daten auch wirklich verwendet hat.
Ja, die wollen ja immer, dass man sich bewirbt oder fragen einen, ob man selber jemanden einstellt, ne? Da wollen sie dir ja immer irgendjemand unterjubeln.
Are you hiring?
Und ich sag, ja, genau. Are you hiring? Dann kann man so ein lila, was weiß ich, so eine Banderole um sein Bild machen und sonstiges. Ich habe ja lang keine Bewerbungsgespräche mehr geführt, aber mittlerweile habe ich gelernt, du musst nicht mehr nur fragen, wo sehen sie sich in 5 Jahren, sondern mittlerweile muss man auch sagen, sag mal, du fettes, hässliches Schwein, richtig?
Ja, genau. Ich fand es auch total witzig. Also es geht darum, dass man bei Remote-Arbeitsplätzen, vor allem in den USA, führt man diese Interviews natürlich auch meistens remote. Und man hatte jetzt öfter das Problem, dass es Bewerber gab, die aus Nordkorea stammen, sich ausgegeben haben als Nicht-Nordkoreaner und dann Informationen aus dem Unternehmen gestohlen haben oder das Unternehmen in der Form infiltriert haben.
Zwei Sachen da. Also es geht nicht nur um den Diebstahl von Daten, die haben also auch oder Malware installieren oder sonst irgendwas. Da geht es auch um Devisenbeschaffung für Nordkorea, muss man ja auch sagen. Und da ist natürlich auf der Welt ist es durchaus problematisch, weil die in vielen Fällen einfach blockiert sind und du mit denen eigentlich gar keine Geschäfte machen kannst. Jetzt stellt sich da jemand vor und sagt, ich bin, keine Ahnung, ein Kollege aus Singapur, ich würde gern bei euch arbeiten. Und in Wirklichkeit ist er aus Nordkorea. Und
ja, und es gibt eine Möglichkeit, dir zu erkennen. Jetzt, ne? Also du brauchst kein KI-Tool, du brauchst kein Plugin oder sonst was. Am Ende des Interviews wird der Kandidat hier, gibt es ein Video, wird eben gefragt, okay, ja, du, alles gut und schaut alles gut aus. Aber wir müssen ja sicher gehen, dass du jetzt kein nordkoreanischer Spion bist. Sag doch bitte mal, dass der Kim Jong-un ein fettes, hässliches Schwein ist.
Und dann sieht man, wie der Typ schlagartig nervös wird und ein bisschen rumdruckst und fragt, was das soll. Und als er dann 2-3 Mal ein bisschen gedrängt wird, das zu tun, ist die Verbindung weg, er hat aufgelegt.
Ja, ich würde noch weitergehen, dem fällt alles aus dem Gesicht, als er das hört, weil er weiß, okay, kann er nicht machen, weil er natürlich dann offensichtlich sofort Probleme bekommt.
Ja.
Also eine fantastische Maßnahme, sage ich mal.
Ja, ich habe auch am Anfang sehr, sehr viel gelacht. Mittlerweile, je länger ich drüber nachdenke, es ist schon echt auch erschreckend und es tut mir fast leid, wie es diesen Menschen geht. Also ja, in dem Post, den wir auch in den Shownotes natürlich diesmal wieder verlinken werden, wo man sich dieses Video angucken kann und es lohnt sich, es ist wirklich etwas, was ich zwar oft schon gehört habe, aber nie gesehen habe und es wurde dem hier mal aufgezeichnet. Unten drunter stand dann auch, er entschied sich fürs Leben und gegen den Job. Und das ist ja genau das, wo man wirklich echt sagen muss, ey, das ist schon krass, weil den hätten sie wahrscheinlich standrechtlich erschossen oder wortwörtlich den Schwein zum Fraß vorgeworfen, inklusive seiner gesamten Familie. Und das ist natürlich nicht wirklich witzig.
Ja, das stimmt schon, aber wenn du das Fass aufmachst, wir hatten auch mal das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir was im Podcast besprochen haben oder ich habe auf jeden Fall mal in der Präsentation drüber gesprochen, dass es ja Menschen gibt, die entführt werden und dann in solchen Online-Scam-Farmen arbeiten müssen. Da gab es eine sehr gute Reportage beim ZDF. Also nicht jeder Scammer, der das macht, macht das freiwillig. Die werden dazu gezwungen oder können nicht anders, werden tatsächlich gefoltert, wenn sie nicht ihre Ergebnisse bringen. Aber naja, dennoch finde ich das witzig, dass man das sowas mit so einer Maßnahme letzten Endes sowas enttarnen kann. Ja. Aber ja.
Also ein bisschen die einfache Version als halte dir drei Finger vors Gesicht, um zu gucken, ob du KI bist. In dem Fall geht es darum, du bist zwar echt, aber bist du wirklich der du sagst, dass du bist.
Aber ein guter Punkt. Der Kollege, der jetzt sich da beworben hat, der sieht offen, also der hat asiatische Wurzeln, das siehst du ihm an. Ja, wenn er jetzt ein Deepfake-Video gemacht hätte und würde europäischer aussehen, hätte man ihm diese Frage gestellt? Wahrscheinlich nicht.
Du meinst so ein bisschen Racial Profiling jetzt hier? Oder?
Ich meine nur, wenn er diese Deepfake-Maßnahme noch gemacht hätte, dann wäre er vielleicht nicht in die Situation gekommen, diese Frage gestellt zu bekommen, dass man sagt, okay, das fällt weg. Also, weil ich glaube nicht, dass das bei jedem Bewerber sozusagen als Standardmaßnahme verwendet wird.
Das kann durchaus sein, da magst du recht haben. Ich muss auch sagen, dass das Video so ein bisschen ausschaut, als ob da irgendwie so ein Filter drüber liegt, so oder so. Also es schaut schon fast so ein bisschen zeichentrickmäßig aus. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Aber so wie ich dich jetzt sehe hier in unserem Tool, ist der ja nicht. Also der schaut schon ein bisschen gezeichnet aus. Also da liegt eh schon irgendwas drüber. Vielleicht ist das auch noch dazugekommen, dass das Ganze ein bisschen komisch aussah und die sich gedacht haben, komm, wir müssen da mal ein bisschen tiefer nachfragen. Oder die sind schon mal reingefallen und hatten schon mal Nordkoreaner im Netz, ohne es zu merken und sind dann natürlich auf den Zug aufgesprungen. Wie kriegen wir das gelöst?
Ja, es scheint ja auch nichts zu sein, was jetzt nur ein-, zweimal vorkommt, sondern es ist ja eine groß angelegte Geschichte, sag ich mal. Also von daher, spannende Sache.
So ist es. Wie oft bootest du deinen Rechner?
Nur wenn ich muss. Wenn es gut läuft, einmal im Monat. Wenn es gut läuft.
Okay. Also gut läuft heißt typischerweise gerne länger oder gut aus welcher Sicht?
Nee, also ich lasse ihn gerne einfach, also ich mache immer noch ein Standby. Und wenn was gar nicht funktioniert und manchmal steht er einfach im Eck aus irgendwelchen Gründen. Ich habe letztens den Lüfter gehört von meinem Mac Mini, das erste Mal. Da dachte ich, okay, jetzt musst du neu starten. Da stimmt was nicht. Da kann was nicht stimmen. Da hat es irgendwas verklemmt. Da muss immer eine Schraube nochmal festgezogen werden oder so. Das geht ja gar nicht.
Okay, ich empfehle dir, dein MacBook und dein Mac Mini und was nicht alles nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden bitte spätestens neu zu booten. Das klingt
schon sehr genau. Sehr genau an Zeitangabe.
Und zwar gibt es einen Fehler, der aber vielleicht dann auch bald behoben ist. Es gibt einen 32-Bit-Integer-Überlauf im Kernel von Apple, die bei der TCP-Zeituhr zuschlagen. Also TCP-Netzwerkverbindungen, die haben einen Timer und der läuft mit und dann weiß man, wie lange der unbenutzt ist und ähnliches und kann die also resetten. Da gibt es so Timeout-Features und so weiter und so fort. Dieser 32-Bit-Integer läuft halt über nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden. Das heißt, wenn du in der Zeit nicht gebootet hast, kommst du in einen Zustand, dass alle deine aktuell laufenden Netzwerk-Sessions weiterhin funktionieren. Also wenn du einen FTP-Server, ein FTP-Programm aufhast, bleibt es bestehen. Deine Tabs im Browser bleiben bestehen und so weiter und so fort. Aber du kannst keine neuen Verbindungen mehr aufmachen. Und dann denkst du dir vielleicht, irgendwas ist, läuft nicht, du suchst vielleicht eine halbe Stunde rum und irgendwann bootest du und dann geht's auch wieder und du denkst dir nichts. Aber jetzt weiß man, daran lag immer das, wenn du nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden irgendwelche Netzwerkprobleme hattest. Und ich bin ziemlich sicher, das wird mit einem der nächsten oder übernächsten Updates behoben. Witzig ist nur, dass es das schon seit Jahrzehnten geben muss. Also dieser Bug ist so tief unten drin und ist nie aufgefallen, bis jetzt jemand gesagt hat, irgendwas stimmt da nicht. Die haben nämlich ihre iMessages überwacht und haben damit irgendwie so Keep Alive getestet. Also ist der Server noch erreichbar oder sonst irgendwas? Und denen ist aufgefallen eben, dass komischerweise nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden immer irgendwas nicht mehr ging.
Witzig. Das ist witzig, gell? Weil 49 Tage ist jetzt nicht so lang eigentlich, ne? Also es ist jetzt für einen Computer oder Server, der läuft jetzt keine lange Zeit.
Eben. Und ich meine, das Problem ist ja, wie oft machst du immer neue Verbindungen auf? Also auch wenn du einen Server hast, dann hat der ja seine Verbindung. Der läuft ja weiter. Ist ja nicht so, dass da einfach dann alles steht. Also das hätten sie dann wahrscheinlich schon ewig und 3 Tage gemerkt. Sondern du kannst halt keine neuen Verbindungen mehr aufmachen. Und das ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, offensichtlich Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung, nicht aufgefallen.
Witzig, witzig.
Gibt's eine schöne Beschreibung vom Photon-Blog, hänge ich in die Shownotes, podcast.ichglaubeeshackt.de. Die haben das sehr detailliert aufgelistet, auch welche Quellcodezeile da betroffen ist und so weiter und wie sie draufgekommen sind und das Ganze getestet haben, weil sie haben es gemerkt und hatten dann die Idee und Vermutung, dass es daran sein könnte und hatten dann irgendwie nur noch, keine Ahnung, 46 Minuten Zeit, bis sie wussten, jetzt passiert es bei dem nächsten Server auch und haben dann schnell noch ein Testskript geschrieben. In der Zeit, wahrscheinlich haben sie Claude benutzt, damit sie rechtzeitig fertig werden und dann konnten sie es mehr oder weniger nachweisen. Sehr, sehr spannend, also sehr witzig, einfach mal in die Shownotes gucken.
Apo, witzig, Google Maps, ich wusste es erst gerade nicht, aber du kannst bei Google Maps, kannst du als Nutzer offensichtlich den Namen von bestimmten Locations vorschlagen.
Ja. Das weiß ich, weil ich das schon mal gemacht habe. Und zwar war einer meiner jüngeren Mitbewohner hier im Haus mal in einer Werft, der ist ja Segler, passionierter und war in irgendeiner Werft und hat mir gesagt, wo er ist und da mussten wir was hinschicken. Das war noch zu Corona, also es war ziemlich schwierig da. Und dann hat er gesagt, die Werft heißt und in Wirklichkeit hieß sie und die stand falsch auf Google Maps. Und dann habe ich das einfach korrigieren können. Und ich krieg heute noch Mails von Google, die sagen, hey, du hast schon 3,5 Millionen Menschen geholfen, indem du den Namen korrigiert hast. Vielen Dank, mach weiter so.
Mhm. Ja, ist ja in dem Fall auch eine ganz gute Funktion. Ich glaube, die CDU sieht das jetzt ein bisschen anders.
Ja, ich habe es auch gelesen.
Also ich versuche mal aufzurollen, warum das passiert. Also ein Aktivist, sagen wir mal, ein Aktivist hat sämtliche CDU-Ortsverbände, Zentralen und so weiter zu verschiedenen Eierhäusern gemacht. Also das CDU-Eierhaus Bremerhaven und so weiter. Also Hunderte, wenn nicht Tausende, keine Ahnung. Ja. Also ich habe ein bisschen geguckt, woran liegt das? Das liegt daran, dass jetzt rauskam, mit der neuen Wehrpflicht müssen sich erwachsene Männer bis 45 melden, wenn sie das Land länger als 3 Monate verlassen. Das stand irgendwie jetzt in dieser neuen, in den neuen Wehrpflichtgesetz drin. Und da hat jemand als Reaktion einen Song veröffentlicht, der mit dem Refrain März leck Eier. So nach dem Motto, leck uns am allerwertesten.
Ja, das war wegen Ostern. Ziemlich sicher.
Glaube ich nicht.
Ja. Meinst du nicht?
Nee. Okay. Ich glaube, das hat mit Ostern gar nichts zu tun. Also ich glaube, das hängt mit diesem Lied zusammen. Das war schon lange vor Ostern. Und jetzt hat er bei Google Maps, wie gesagt, alle diese Zentralen mit irgendwie, keine Ahnung, Eierhäusern gemacht.
Genau.
Und das konnte er machen, also, weil...
Da stand halt, was weiß ich, Eierhaus Dortmund. CDU Eierhaus Dortmund und CDU Eierhaus Bremerhaven und so weiter.
Ja, aber ja, hundertfach, also wegen alle.
Ja. Jede Ortsniederlassung der CDU war betroffen.
Und das konnte er machen, weil er im Endeffekt diese CDU-Geschäftsstellen nicht bei Google als Business angemeldet haben oder dort eingetragen haben als Business Owner. Oder sag ich mal, mit einem richtigen Account, sondern einfach so eingetragen waren. Und das kann halt jeder machen, das kann ich ändern.
Ja, die müssen auch gar nicht von der CDU eingetragen worden sein, sondern das konnten andere Menschen auch machen. Wenn du als Firma das machst, also wenn du Microsoft Deutschland bist und sagst, wir sind hier und das ist unsere Firmenzentrale, hast du da einen entsprechenden Account bei Google und bist hinterlegt, musst es aber auch nachweisen typischerweise. Also du musst zum Beispiel einen Fax hinschicken und nachweisbar irgendwie, keine Ahnung, eine Steuernummer oder sonst irgendwas geben. Und unter Umständen rufen die dich auch an, wenn du die Telefonnummer dort ändern möchtest oder so, prüfen die das nach. Ich habe irgendwo sogar gelesen, manchmal, wenn du also nicht telefonisch erreichbar sein willst, testen die das sogar per Postkarte. Also die schicken dir eine Postkarte. Muss ich nochmal raussuchen, packe ich dann auch in die Shownotes, aber das geht auch. Habe ich nämlich rausgefunden, weil irgendjemand bei Google Maps die Telefonnummer 089 32 16 8 für irgendeine nicht existierende Kneipe eingetragen hat. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann der das machen? Und bei dieser Recherche kam eben raus, du musst nur bestätigen, dass du das bist. Und das geht auch über Postkarte. Also da schickt Google dir was zu, du haust deinen Stempel drauf oder unterschreibst es und schickst zurück und dann ist es eingetragen.
Ja, also da wurde niemand gehackt. Da hat man einfach was ausgenutzt, was auf Google-Servern liegt. Ganz interessant, aber bei der CDU wird es jetzt darum gehen, die müssen jetzt eben genau diese Geschäftsstellen alle bei Google offiziell richtig eintragen und dann ist es auch wieder weg. Aber
ja, und ich bin sicher,
schon auch ein bisschen witzig, muss man sagen.
Dass die irgendeinen da kennen und ziemlich hoch einsteigen und dann einfach mal eine Liste übergeben von allen Standorten und das auf einen Schlag geht, während wir Otto-Normalverbraucher im Zweifel jede einzelne tatsächlich hätten anpassen müssen.
Also die Sprecher von der Union haben dann gesagt, naja, dass das geht, okay, aber bei politischen Parteien müsste man da eine Ausnahme machen, dass das eben nicht
natürlich
geht. Natürlich.
Na klar. Ja, klar. Selbstverständlich. So wie auch bei Diätenerhöhungen, während alle anderen verzichten. Ja, ist ja natürlich.
Da sind wir uns ja
aber es gibt Nachahmer übrigens, die das Ganze jetzt nicht nur bei der CDU gemacht haben, sondern ich habe eins gesehen, ich habe es dir geschickt, die AfD-Fraktion Gifhorn auf Google Maps hatte vermutlich, ich habe jetzt in den letzten Minuten nicht mehr nachgeschaut, wie soll ich sagen, neue Öffnungszeiten. Und zwar hat jemand, das kann man nämlich auch machen, wenn man sagt, diese Öffnungszeiten sind anders, dann kannst du die hinterlegen. Der hat die AfD-Fraktion in Gifhorn jeden Tag als geschlossen gemeldet, außer mittwochs. Da haben die offen von, Achtung, 19.33 Uhr bis 19.45 Uhr. Und auch da, muss ich sagen, ist doch durchaus ein bisschen Witz dahinter.
Finde ich auch. Finde ich gut. Ich habe was gefunden und das ist ein witziges Thema. Also das ist, und weißt du, manchmal findest du Sachen im Internet und du glaubst, du kennst schon viel Schrott, aber das ist was, wo ich sage, hey, mind blown. Und zwar habe ich einen PDF gefunden und in diesem PDF ist Linux drin. Und also nicht irgendein Quellcode oder irgendwie eine Beschreibung, sondern das Betriebssystem Linux läuft innerhalb dieses PDFs.
Also das PDF ist der Container für ein Betriebssystem? Also Moment. Also in einem PDF, genauso wie in einem Word-Dokument oder vielen anderen Sachen, wo du mit Makrosprache arbeiten kannst, kannst du Code hinterlegen. Und bei PDF ist es meines Erachtens, glaube ich, JavaScript, oder?
Genau, ist JavaScript. Aber lass mal noch eins zurück, weil das wissen die meisten Leute nicht. Ein PDF ist für die meisten Anwender das dümmste Format, weil die sagen, hey, damit, das kann ich immer drucken. Weißt du, bei einem Word-Dokument hast du immer so ein bisschen, kann er das öffnen und so weiter. Ein PDF kann eigentlich jeder recht öffnen.
Ein in Word.
Ja, genau. Aber ein PDF ist ein Druckformat. Aber eigentlich ist PDF ein super intelligenter Container für, wie du sagst, JavaScript-Code. Und also du kannst natürlich Bilder und auch Musik da einbetten, aber dieser JavaScript-Code wurde hier in dem Fall verwendet, da wurde ein Emulator, also ein RISC-Emulator in dieses PDF gepackt und in diesem Emulator, also der Emulator basiert auf JavaScript und innerhalb dieses Emulators bootet ein echtes Linux. 6 Megabyte.
Wow. 6 Megabyte, okay, das ist ein runtergestrippt, aber es ist ein vollwertiges Betriebssystem.
Der gleiche hat es auch mit Doom gemacht natürlich, also es gibt ein PDF, in dem Doom läuft.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja, natürlich läuft Doom auch in PDF. Das glaube ich, hatte ich sogar auch schon mal gesehen. Aber ganz kurz nochmal zurück zu dem Linux im PDF. Du hast ja keine Tastatur, die darauf anspricht. Nein. Also das musst du dann über Mausklicks machen, weil du kannst.
Du hast in dem PDF so quasi bereichen. Pfeiltasten und eine Bildschirmtastatur und klickst dann da rein, sozusagen. Also du hast keinen Zugriff auf irgendwelche Hardware natürlich, weil es innerhalb einem virtuellen PDF-Container läuft.
Ist das schnell, also, oder ist das spürbar langsam? Weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht rennt, sondern vielleicht so ein bisschen wie so, ich sag mal, damals mit Akustikkoppler im Netz irgendwie.
Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Also du kannst auch Doom relativ flüssig spielen. Du hast natürlich nicht so eine Grafik, sage ich mal. Das ist mehr so eine ASCII-Grafik. Aber es ist schon langsamer. Jetzt allein schon durch die Eingabe, die du machst mit den Mausklicks und so weiter. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da die Bilder sekundenweise aufbauen oder sowas. Ist schon lahmer als ein normaler Rechner, aber nicht so ultra krass. Ja.
Gibt es einen Anwendungsfall oder ist es einfach nur ein Proof of Concept? Also ich frage mich jetzt gerade, gibt es irgendwas, wo das sinnvoll nutzbar ist? Also spontan fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, außer Doom.
Sinnvoll. Also wahrscheinlich für irgendwelche Angriffe, wo du irgendwas in ein Netzwerk reinkriegen willst, aber auch da, du hast ja keinen Netzwerkzugriff.
Das muss ja auch booten. Also allein das Hochfahren, selbst wenn das nur 6 Megabyte so ein abgestripptes Linux ist, das muss ja erstmal booten. Da ist ja alles, also zeitmäßig. Ja,
mir fällt auch kein Einsatzzweck ein, außer einer witzigen Podcast-Geschichte, dass man das gemacht hat.
Coole Sache. Aber vielleicht ist das auch ein schönes Beispiel, um den Leuten echt zu zeigen, du musst bei jedem Fall aufpassen, weil ich höre ja immer, also Anhänge, man muss auf Exe-Dateien achten. Das ist ja schon, keine Ahnung, seit 15 Jahren überfällig. Exe-Dateien ist eben nicht nur das Einzige, was man ausführen kann. Du kannst quasi praktisch in allen PDF, JPEGs, also Bilder, Word-Dokumente, PowerPoints, Excel-Dokumente und so weiter irgendwelchen Code packen und ausführen. Deswegen, die Zeiten sind längst vorbei. Spannend. Nettes Thema.
Also wenn hier einem Hörer ein Einsatzzweck einfällt, warum ich ein Betriebssystem innerhalb eines PDFs brauche, bitte sagt es uns, weil wir wissen nichts.
Ja, genau. Vielleicht fällt jemand was ein. Ich habe ein politisches Thema, das ich kurz erzählen wollte, weil ich es einfach fast schon traurig finde, muss ich sagen. Denn wir haben ja immer, also ich mache zum Beispiel auch mal ganz gerne irgendeinen Witz darüber, du vielleicht auch, und ich lese auch immer irgendwas auf
Twitter. Ich mache prinzipiell so keine Witze, Tobi. Müsst ihr wissen, bei mir ist alles ernst.
Also ich habe letztens, das ist ja schon wieder 3 Jahre her, da war ich in Wien, kann ich mich noch erinnern, war es in Wien, habe ich ein Zimmer bekommen in einem Hotel und bin hochgelaufen und habe dann irgendwie vor der Zimmernummer vor der Tür ein Foto gemacht und sage, ich kann mein Hotelzimmer nicht finden, und dreimal darfst du raten, was meine Zimmernummer war.
404.
Natürlich, genau. 404 ist das HTML, der Fehlercode für Seite nicht gefunden, und natürlich macht man immer Witze, wie mein Hotelzimmer ist nicht da, wenn du die Nummer 404 hast. Und jetzt hat der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev in einem Interview, da ging es um NATO-Austritt der USA, was das für Russland bedeuten würde, hat er über die Ukraine gesprochen und hat echt gesagt, Land 404. Der hat die gar nicht beim Namen genannt, der hat einfach gesagt, das Land 404. Also nimmt sich der Typ wirklich diese Memes, diese Gags raus, um die in ein so politisch schwieriges Umfeld zu packen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich trifft dich der Witz auch mal. Aber ich habe leider festgestellt, in Den Haag im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses gibt es nur 84 Zellen und nicht über 404. Also die Nummer kriegt er leider nicht.
Oh, naja, Wahnsinn.
Ja.
Ich habe noch ein KI-Thema, Tobi.
Ich habe schon drauf gewartet. Völlig überraschend.
Völlig überraschend. Nee, also da müssen wir drüber sprechen, weil klar war das letzte Woche der, sage ich mal, Mega-Hype, denn Anthropic hat ein neues Modell. Das Modell heißt Mythos. Ja. Mythos ist auch ein General-Purpose-Model, also wie wir es auch jetzt bei Anthropic von Opus zum Beispiel kennen. Das ist das momentane Flaggschiff. Also du kannst das alles machen lassen.
Also aber programmieren lassen. Bevorzugt, der kann mehr, aber es ist ja, Hauptziel ist, erstelle mir Apps, Programme oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt kein Textgenerator, oder?
Doch. Der macht alles. Das ist erstmal ein Modell, das alles kann. Das, was du jetzt meinst, ist eben, dass es sich herauskristallisiert hat, dass das Claude mit Claude Code sehr gut programmieren kann. Also ja. Es ist, hat da ein besonderes Talent, kann man sagen, aber es kann theoretisch alles. Ja? Okay. Und dieses Mythos im Speziellen kann eben besonders gut Code analysieren und Schwachstellen finden.
Ja, also das ist, ja. Also da gab es ja schon, da gab's ja schon Fälle. Also da haben wir doch, haben wir sogar drüber geredet vor ein paar Folgen. War das Firefox, glaube ich? Die Firefox haben dann den Codebase zur Verfügung gestellt und die haben ein paar Lücken gefunden, die konnten sie dann gleich schließen. Eigentlich eine super Idee. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, vermutlich. Ja. Nicht so prickeln, wenn es jeder kann, ne?
Ja, genau. Und das Modell ist leider so gut, dass es wirklich Lücken in sämtlichen Quellcodes gefunden hat. Also man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Security-Scanner, der durchs Internet läuft und nach Schwachstellen sucht oder sowas, ja. Sondern das ist was, die haben dem Modell Code hingelegt, also Quellcode hingelegt von Betriebssystemen, von Browsern, von verbreiteter Software und sagen, sie haben überall Lücken gefunden. Überall auch schwerwiegende Schwachstellen gefunden. Mhm. Bedeutet also, in dem Moment, wo sie das Mythos releasen an die Welt, kann jeder diese Schwachstellen finden. Jeder, der den Quellcode eingibt, kann Schwachstellen identifizieren. So.
Aber genau das ist doch der Punkt. Ich habe von Excel, PowerPoint und Word keinen Quellcode. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich rankomme. Also das kann ja dann nur quelloffene Tools betreffen. Du schüttelst den Kopf, das sehen jetzt die Hörer nicht.
Warum? Ja, es ist schon so, dass durchaus auch schon mal Quellcodes von Microsoft, von Betriebssystemen, von Office-Programmen auch schon mal geleakt wurden. Wenn es auch nur Teile sind, ja. Und die können natürlich auch dann wieder hergenommen werden und analysiert werden auf Schwachstellen. Und zwar automatisiert in einem Level, was momentan noch nicht möglich war.
Mhm. Und ich frage mich gerade auch, und ob man unter Umständen mit einem Decompiler, dann kriegst du zwar irgendwie einen Assembler-Code raus oder sonst irgendwas, aber da kannst du ja auch Quellcode, ich sage jetzt mal, herstellen, wenn auch nicht in der Sprache, in der es programmiert wurde, also Java, Rust, was auch immer man genutzt hatte. Aber du kriegst ja tatsächlich eine Code-Struktur wieder her.
Ja, und du hast eben auch den Fall, dass es viel Software gibt, für die eben quelloffen sind. Ja? Also beispielsweise, wir haben das Firefox-Beispiel ja genannt. Und warum das Thema jetzt so in der Diskussion war? Es hat eine Schwachstelle gefunden in einem alten OpenBSD-Betriebssystem, also ein Betriebssystem, das für Sicherheit ausgelegt ist, ja, und eine Schwachstelle, die seit fast 3 Jahrzehnten geschlummert hat und keiner gefunden hat. Das Modell hat es gefunden.
Wow.
Und die Aussage, und das ist natürlich was, wo ich erstmal drüber gestolpert bin, ist die Aussage zu sagen, wir können das jetzt nicht so releasen, ist zu gefährlich für die Öffentlichkeit.
Ja, verstehe ich. Die Frage ist, was macht man dann damit? Ich meine, du hast dann wirklich so ein Tool, das vielleicht für viele auch in Ordnung ist. Das heißt, die Frage, ob du es nur denen zur Verfügung stellst, die du, ich sage es mal, überprüft hast. Also, dass du sagst, hallo, ich bin Siemens. Wir haben einen legitimen Grund, unsere Turbinen oder was auch immer wir steuern, Software zu testen und würden das Tool gerne nutzen, um Schwachstellen zu finden. Wir bedienen kritische Infrastruktur. Dürfen wir das haben? Und dann hätte Anthropic gesagt, ja, ihr dürft und du und ich halt nicht.
Im Prinzip machen sie das auch so in einer anderen Form, denn sie haben es Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, CrowdStrike, JP Morgan, Chase und so weiter zur Verfügung gestellt. Aber das sind alles US-amerikanische Unternehmen. Kein einziges Unternehmen aus Europa beispielsweise. Also eine Siemens ist nicht auf der Liste. Ja.
Okay.
Das ist was, da kann man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Das andere, was ich noch, also meine Befürchtung ist, jetzt hat Anthropic, die momentan, würde ich mal sagen, was so Code und Code schreiben, analysieren, die beste KI am Markt sind, haben jetzt dieses Modell in der Schublade. Dass ein OpenAI mit ChatGPT dahin kommt, ist außer Frage. Die Frage ist, wann sind sie da?
Ja.
Ob das einen Monat dauert, ob das 6 Monate dauert, egal, die kommen dahin. Auch ein Grok wird irgendwann dahin kommen. Und wenn ein Grok dahin kommt, dann, wir haben das gesehen, was mit Fotogenerierung da ist, da gibt es keine Grenzen. Da gibt es diesen ethischen Filter, den Anthropic ja sehr wohl hat, gibt es einfach nicht. Ja. Das heißt, der Geist ist aus der Flasche. Und wenn der aus der Flasche ist, dann hat man als Softwareentwickler gegebenenfalls ein Problem. Weil Anthropic sagt, von den Schwachstellen, die wir gefunden haben über zig Tools, sind 99% noch offen, sind noch nicht gepatcht.
Puh.
Ja, also da steuern wir auf was zu. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Softwareentwicklung und auch, ja, wird das ändern, definitiv.
Hm. Ja, sind wir jetzt schon seit ein paar Wochen dran am Reden. Softwareentwicklung wird sich massivst ändern. Also da wird schneller programmiert, da wird programmiert, also gar nicht mehr per Hand programmiert, da wird nur noch kontrolliert, wenn überhaupt. Und wenn wir jetzt noch so ein Tool haben, das für uns auch noch die Kontrolle durchführt und auch noch dutzendmal besser ist als wir seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, wenn du das BSD-Beispiel da nimmst, dann ist das nicht nur eine Veränderung, dann ist das eine komplett neue Situation. Und ja, mit allen Vorteilen. Also eine sichere Software rauszubringen, die du mit so einem Tool überprüft hast, wo du dir sicher oder weitgehend sicher sein kannst, dass die kaum oder keine Schwachstelle hat, macht natürlich was völlig Neues. Weil wir haben bis jetzt immer gesagt, jede Software hat Fehler. Und das gilt vielleicht bald gar nicht mehr.
Aber ja, okay, aber dann ist ja nur die Übergangsphase, die ein Problem ist. Ja? Also die Übergangsphase, dass wir sagen, okay, alles, was jetzt programmiert wurde bis heute, ist halt löchrig und alles, was ab heute programmiert wurde, hat keine Schwachstellen mehr.
Also, außer du nutzt dieses Tool und lässt deinen Quellcode überprüfen und fixt alles. Also das kann schon auch
gutes Geschäftsmodell
eine ganz interessante Situation werden. Ja. Die Frage ist halt, wer schneller prüft. Also, dass du deinen Quellcode prüfst und korrigieren lässt oder kannst. Oder ob, ich sage jetzt mal, Hackergruppen oder Geheimdienste diese Tools nutzen. Und das wird jetzt schon der Fall sein. Also, ich weiß ja, dass Anthropic mit dem US-amerikanischen Regierungsgedöns da schon streitet. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber da werden andere Geheimdienste auch schon dran sitzen und mit solchen ähnlichen Tools die Lücken schneller finden als vorher. Ich meine, der TP-Link-Hack oder Zugriff, vielleicht kommt der ja da. Also vielleicht haben die Russen auch schon so ein Tool und haben diesen Zugang dadurch gefunden. Das wissen wir alles gar nicht.
Ja, hast du recht. Also es macht eben alles schneller. Ja, du machst das Finden von Schwachstellen, das Ausnutzen von Schwachstellen einfach schneller als alles, was von Hand gemacht wird.
Ja. Wissen wir, warum Anthropic das Ding Mythos genannt hat?
Ich glaube, das ist, also die Namen sind ja alle irgendwie aus der Richtung mit Opus und Sonnet, Haiku. Naja, gut.
Ja. Wie auch immer.
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich hieß es vorher schon so und man hat dann erst gemerkt, was es besonders gut kann.
Ja, vermutlich.
Ja.
Okay, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, Tobi. Ich könnte jetzt erzählen, was ich mit Software gebaut habe in den letzten Wochen, aber das sparen wir uns mal auf, weil das dauert dann zu lang.
Lass mich eins noch erzählen. Hast du noch ein Thema, ein kurzes? Weil ich hätte ein kurzes, das würde ich gerne am Schluss noch erzählen.
Ich habe noch ein kurzes. Geht auch letzten Endes um Anthropic. Anthropic hat ja den Source Code verloren für ihr Modell. Also für Claude Code, für die CLI wurde ja der Quellcode geleakt. Und das ist natürlich, das wurde dann rausgenommen. Also sie haben dann gesagt, hier, alles, was auf GitHub ist, mit unserem Source Code wird entfernt. Jetzt gibt es einen, ja, sagen wir Anführungszeichen, cleveren Workaround, um den Quellcode trotzdem noch offen zu halten. Oder wie clever ist, können wir diskutieren. Aber was gemacht wird, ist, man hat einer AI diesen geleakten Source-Code gegeben, also nicht veröffentlicht, sondern hat den durch eine AI gejagt, hat gemeint, mach mir mal ein Design-Dokument von diesem Code. Also sozusagen eine Möglichkeit, um dann mit einer zweiten KI einfach nur dieses Doc zu geben, sagen, bau diesen Code nach. Und man sagt dann, die zweite KI, die hat ja den Source-Code nie gesehen. Deswegen ist das ja kein geistiger Diebstahl, ist ja was anderes. Oh, die hat ja nur das Design-Doc gesehen.
Weil das haben wieder irgendwelche Rechtsanwälte konstruiert, ganz schlimm. Ja.
Also man spricht ja von einem Clean Room Rewrite, also dass du sozusagen auf Basis von Erzählungen über dieses Design-Dokument das nachbildest.
Ja, aber diese Erzählungen sind ja dann schon so detailliert und kommen vom Original, dass, also ganz ehrlich,
natürlich,
nett natürlich gemeint, aber das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, also wenn das ausreicht, um quasi Quellcode zu stehlen und zu veröffentlichen, dann haben wir ein Problem.
Ja, das darf nicht sein. Jetzt pass auf, mein Schlussthema für heute von T3N, dort habe ich es gelesen, fand ich sehr witzig.
Von Hacker Ten, meinst Cloud. Du?
Bitte? Nein, wie heißt T3N? Hatten wir doch schon mal, oder?
Ja. Alles
klar. Pass auf. Überschrift: Hacker klaut 10 Petabyte streng geheimer Daten aus Chinas Supercomputer. Ein Hacker hat einen chinesischen Supercomputer infiltriert und sensible Daten gestohlen, brisante Verteidigungsdokumente, Geheimpläne, Daten über Personen, alles, was auch immer. Und dann dachte ich mir, Moment,
10 wo speichert ihr die denn?
Petabyte, ja, das ja, ist, genau, und nicht nur das. Also erstmal, fangen wir mal an mit 10 Petabyte. Das sind, ein Petabyte sind 1000 Terabyte. So, jetzt haben wir so eine Terabyte-Festplatte, haben wir ein paar zu Hause, da hast du auch wahrscheinlich 10, 15 Terabyte, nehme ich mal an, ich auch, aber nicht 1000. Also daran wird es bei mir schon mal scheitern. Und jetzt einfach mal, um so ein bisschen eine Größenordnung zu machen, ich habe das mal gesucht, wie man das vergleichen kann. Wenn ein Byte ein Reiskorn ist, dann ist ein Gigabyte ist so ein LKW voll mit Reis und ein Terabyte wäre ein Containerschiff voller Reis. Also ist ein Petabyte sind 1000 Containerschiffe voller Reis an Daten.
Schöner Vergleich.
Grob, finde ich gut. Manhattan Island bedecken mit Reis. Das ist also relativ viel. 10.000 Schiffe voll. So, jetzt davon mal abgesehen, dass man die nicht hat. Also ich habe die gar nicht. Jetzt stelle ich mir meinen DSL-Anschluss von der Telekom oder Vodafone. Wie lange bist du da am Runterladen? Und das fällt dann auch keinem auf. Also verstehst du, der kann ja jetzt, wie das Ransomware-Banden teilweise ja machen, damit sie nicht auffallen, dass die einmal mal hier so 50 Megabyte und da mal 100 und da mal 20 und dann warten sie eine halbe Stunde oder bis morgen. Das kannst du ja dann nicht machen. Wenn der 10 Petabyte da runtergeladen hat, der muss ja volle Kanne gesaugt haben. Das muss doch auffallen.
Die Lösung ist natürlich hier die Cloud. Ja? Also beispielsweise, wenn der Angreifer in AWS oder in Azure arbeitet, dann sagt er einfach, hey, ich brauche jetzt hier mehr Speicherplatz. Ich brauche jetzt hier mal ein Petabyte. Musst du eben kleine Münzen einschmeißen, musst du nicht. Da musst du viele Scheine reinstecken, damit du das hast. Aber du kriegst es auch. Und du kriegst auch die Bandbreite damit, mit vielen Gigabit zu ziehen. Also das ist nicht das Problem. Ja, aber
spätestens da muss es doch dem chinesischen Supercomputer, der ist mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie bei einem privaten Menschen unterm Schreibtisch gestanden, muss denen doch auffallen, dass deren Leitung auch komplett zu ist.
Also wenn da ein Staubsauger mal drüber geht und
gemalzt. Also wenn der AWS mit so einem Rohr anklopft und sagt, warte, ich saug mal hier, da hast du ja Zug im Flur. Also da wählst du ja die Haare weg. Ich verstehe es nicht ganz, wie das passieren konnte, aber ich fand die Meldung einfach witzig.
Ja, vor allen Dingen, also zu Hause auf seinen Festplatten, wir es nicht gespeichert haben, die sind auch so teuer geworden. Also das hat keiner.
Brutal.
Ja. Witzig. Ja, Tobi, dann haben wir die Stunde wieder geknackt. Ich sag schon mal vielen Dank. Heute gibt es keinen KI-Song, wie wir gehört haben. Es wird auch wieder einen KI-Song geben.
Ja. Sehr gut.
Allein deswegen.
Ich habe übrigens eine Hörermail bekommen, möchte ich nur sagen, von Bea. Die fand den Song so toll, die hat den gar nicht aus ihrem Kopf bekommen. Ne? Also nur so am Rande. Es gibt Menschen, denen hat das auch gefallen. Aber trotzdem für heute danke, Rüdiger.
Danke, Tobi. Und Bea, was ist da los?